Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova. Die heutige Sendung beginnen wir mit Kurznachrichten. Fachleute in den Museen in Aussig und Dresden forschten ein ganzes Jahr lang das Leben und Werk des berühmten Architekten Hans Richter, einen Gebürtigen aus Schluckenau. Die Ergebnisse kann man auf der deutsch-tschechischen Homepage hans-richter.eu sehen. In der nächsten Sendung bringen wir zu diesem Thema mehr.
Dnes naše vysílání začneme krátkými zprávami. Odborníci z muzeí v Ústí nad Labem a v Drážďanech celý rok zkoumali život a dílo významného architekta Hanse Richtera, rodáka ze Šluknova. Výsledky jejich bádání jsou uveřejněny na novém česko-německém webu hans-richter.eu. V příštím vydání Sousedů se tomuto zajímavému projektu budeme věnovat podrobněji.
Wie Sie schon in unseren Sendungen hören konnten, gibt es schon mehrere Gruppierungen, die sich um vernachlässigte deutsche Gräber und Friedhöfe kümmern. Die Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik beendete ein Projekt zur Dokumentierung der Gräber in den Bezirken Karlsbad und Aussig. Daraus entstand eine Bilderpublikation. In dieser Zeit werden diese Friedhöfe mit Gedenktafeln versehen, eine davon vorige Woche in Böhmisch-Kamnitz. Diese Aktion wurde mit der Beilegung von sterblichen Überresten von Deutschen verbunden, die bei der Rekonstruktion des Parks an der Breidel-Grabstätte am Neuen Friedhof gefunden waren. Weitere Gedenktafeln werden zum Beispiel in Hohenschneeberg und anderen Gemeinden vorbereitet.
Jak můžete vědět i z našeho vysílání, v České republice působí hned několik dobrovolnických skupin, které se starají o zanedbané hroby a hřbitovy původních německých obyvatel. V loni shromáždění německých spolků v České republice ukončilo projekt na dokumentaci takových hrobů v Ústeckém a Karlovarském kraji a byl završen vydáním obrazové publikace. Nyní začíná zaniklá místa posledního odpočinku označovat pamětními deskami. Jedna taková byla minulý týden umístěna v České Kamenici. Akce byla spojena také s uložením ostatků Němců nalezených při rekonstrukci parku u Prajdlovy hrobky na Novém hřbitově. Další pamětní desky se chystají také v Děčínském Sněžníku a dalších obcích.
Zum Schluss besuchen wir die Sächsische Schweiz mit ihren Sandsteinfelsen, die ein Paradies für Kletterer sind, und an die Böhmische Schweiz anschließen. Beide Seiten kämpfen mit dem Borkenkäfer. Wegen beschädigten Bäumen sind viele Touristenwege geschlossen. Was soll man mit dieser Situation machen, wenn in den nächsten Monaten ein Ansturm von Touristen erwarten wird? Wolfram Nagel vom Partnersender M1 berichtet.
Na závěr se vypravíme do Saského Švýcarska, pískovcové oblasti a ráje lesců, který plynule navazuje na České Švýcarsko. Stejně jako česká část, i ta saská se potýká s kůrovcem. Kvůli zničeným stromům je tu uzavřeno mnoho turistických cest. Co s tím, když se v nadcházejících měsících očekává nápor turistů z domova, ale také z Česka? O tom už více v příspěvku Wolframa Nagla z naší partnerské stanice MDR 1.
Am liebsten würde der Ehrenvorsitzende des Sächsischen Bergsteigerbundes Ulrich Vogt die eigenen Bergfreunde in die Kernzone des Nationalparks schicken. Kommt doch die Nationalparkbehörde nicht nach, die Wege zu beräumen und zu schützen.
Wir haben selber genügend Leute, da gibt es Baumkletterer, die gehen hoch und da wird der Baum auf der halben Höhe abgesägt, das genügt vollkommen. Es sind sofort Firmen da, die alles von unseren Mitgliedern betrieben werden, die dort weit mehr machen können, als man bisher gedacht hat.
Immerhin ist der schon betagte Ehrenvorsitzende froh, dass sich der Ministerpräsident selbst ein Bild von der teils dramatischen Situation gemacht hat. Es sind ja nicht nur markierte Hauptwege gesperrt, sondern auch viele Zugänge zu den Kletterfelsen sind unpassierbar geworden.
Der größte Teil der Kletterer braucht die Zugänge zu den Gipfeln und die sind weit problematischer.
Schon vor Sonnenaufgang hatte sich Michael Kretschmer auf den Weg zum Lilienstein und den Heringsgrund im Schmilkaer Gebiet gemacht. Anschließend räumte er ein.
Wir waren, das muss man sagen, nicht hundertprozentig auf diese Situation vorbereitet. Deswegen sind jetzt eine Reihe von Wegen auch akut gefährdet.
Doch derzeit sind aus Naturschutzgründen in der Kernzone des Nationalparks nur Notsicherungen möglich. Bis August, also bis zum Ende der Brutzeit der Vögel, solle die Landesdirektion die nötigen Genehmigungen erteilen.
Und ich habe Herrn Zimmermann und dem Herrn Landrat Geißler und den allen Anwesenden versprochen, dass der Freistaat Sachsen alle Ressourcen bereitstellen, um die Arbeiten dann bis zum 15. März 2022 so weit wie möglich abarbeiten zu können.
Ulf Zimmermann, Leiter der Nationalparkbehörde, bittet vor allem auch die Berg- und Wanderfreunde um Geduld. Auch er wünscht sich, dass die derzeit gesperrten 30 Kilometer Wanderwege so bald wie möglich wieder freigegeben werden können. Aber die Gefahr durch abbrechende Baumwipfel sei einfach zu groß.
Wobei wir nach wie vor eben dann über 370 Kilometer zur Verfügung haben. Unser Ziel ist, dass dieser Anteil nicht zunimmt.
Das heißt mehr Personal für den Nationalpark und auch Hilfe durch den Sachsenforst. Manche Bereiche müssen einfach per Hand beräumt werden, weiß auch Professor Heinz Röhle von der AG Wanderwege.
Sondern vielleicht auch mit speziellen Spezialisten für Baumfällungen oder auch für Baumkürzungen. Aber derartig flächige Eingriffe links und rechts 30 Meter in den Bestand seitens eines Wanderweges, die strebt niemand an.
Große Teile der Kernzone werden naturbelassen, auch wenn die abgestorbenen Fichten kreuz und quer übereinander liegen. Die Borkenkäfer helfen gewissermaßen dabei, die Monokulturen in Laubmischwald umzubauen.
So said it. Die tschechische Autorin Alena Semančíková wurde 1955 in Prag geboren. Sie ist Kunstredakteurin und Dramaturgin im Tschechischen Rundfunk in Prag. Sie verfasste Theaterstücke und Hörspielreportagen, Feuilletons und ein Buch und mehrere Prosatexte. Sie setzt sich künstlerisch mit der Vergangenheit im deutsch-tschechischen Grenzgebiet auseinander. Kürzlich ist ihr Roman Příběh řeči nepřímé in Deutsch Übersetzung unter dem Titel Geschichte in indirekter Rede im Klack Verlag in Berlin erschienen. Die Handlung des Romans zieht sich über Jahrzehnte hin und spielt zwischen Prag und Westböhmen. Die Schilderungen sind autobiografisch geprägt. Mit Alena Semančíková sprach Jarmila Vankeová.
V roce 1955 se v Praze narodila publicistka Alena Semančíková, je kulturní redaktorkou a dramaturgyní Českého rozhlasu v Praze. Je také autorkou divadelních her, rozhlasových reportáží, fejetonů, dokonce jedné dětské knihy a dalších prozaických textů. Umělecky se zabývá minulostí v německo-českém pohraničí. Její román Příběh v řeči nepřímé nedávno vyšel v německém překladu v nakladatelství Klack Verlag v Berlíně. Děj tohoto autobiografického románu pokrývá několik desetiletí a odehrává se mezi Prahou a západními Čechami. S autorkou hovořila Jarmila Vankeová.
Frau Semančíková, Sie kamen in Prag zur Welt, wuchsen jedoch in Dachau auf. Wie alt waren Sie zum Zeitpunkt der Umsiedlung und war es eine durchgreifende Veränderung in Ihrem Leben?
Já jsem se v Praze narodila, protože z Prahy pochází moje rodina po matce, ale jenom proto, že moje mladá maminka měla větší důvěru v porodnici v Praze než v pohraničí. Tou dobou moji rodiče bydleli v Boru u Tachova a hned po mém narození jsme tam bydleli, nebo já jsem tam tehdy ještě bydlela s nimi. Změna bydliště byla naprosto zásadní pro mou matku a pro mě vůbec.
In Prag wurde ich deswegen geboren, weil meine Mama ein größeres Vertrauen in eine Entbindungsanstalt in Prag hatte, als im Grenzgebiet. Zu dieser Zeit wohnten die Eltern in Haid bei Dachau und nach der Geburt wohnte ich also auch dort. Eine Änderung des Wohnortes war wichtig für meine Mutter, für mich aber nicht.
In welch einer Familie sind Sie aufgewachsen?
Matka byla mladší dcerou rodiny úředníka Národní banky. Rodina byla kultivovaná, velmi konvenční. Musím ale dodat, že máma byla také poloviční sirotek. Její otec zemřel v roce 1946, kdy jí bylo 13 let. A babička, i když sama kdysi také byla úřednicí v bance, věnovala život a péči rodině a po smrti manžela měla jen malou vdovskou penzi. Rodina tedy rozhodně nežila v blahobytu. Ale v žebříčku hodnot stálo nejvýš vzdělání a kultura v obecném slova smyslu.
Meine Mutter war die jüngere Tochter eines Bankbeamten der Nationalbank. Die Familie war kultiviert sehr konventionell. Ich muss jedoch hinzufügen, dass meine Mutter auch eine Halbwaise war. Ihr Vater starb 1946, als sie 13 war. Meine Oma, obwohl sie einst auch Bankbeamtin war, widmete ihr Leben und ihre Fürsorge der Familie und nach dem Tod ihres Ehemannes hatte sie nur eine niedrige Witwenrente. Die Familie lebte also in keinem großen Wohlstand. Aber die Bildung und die Kultur im allgemeinen Sinne des Wortes standen auf der Werksskala auf der höchsten Stufe.
Obwohl sie anfangs nicht studieren durften, also an der Hochschule nicht studieren durften, schafften sie schließlich Dramaturgie an der Prager Fakultät für Theaterwissenschaften, Abkürzung DAMU, zu studieren. Was hat ihnen das Studium gegeben?
Na DAMU jsem se dostala tak, že jsem změnila příjmení, tedy vdala jsem se a ignorovala jsem prostě některé rubriky v kádrovém dotazníku. To stačilo. Tím jsem si potvrdila, že na studium dramaturgie mám talent, ačkoliv jsem už několik let neměla nic společného s divadlem. To studium bylo distanční. Vůbec nebylo náročné, to bych dnes trochu kritizovala, ale přece jenom mi dalo setkání s některými osobnostmi, které zůstaly mými mentory vlastně dodnes. Byli to zejména profesoři Jan Císař a Jaroslav Vostrý. Ti mi opravdu odkryli tajemství dramaturgie a v případě Vostrého i autorského psaní. A co musím dodat, dali mi doporučení do Západočeského divadla v Chebu, kam jsem poprvé v životě nastoupila v oboru.
An die DAMU bin ich so aufgenommen worden, dass ich meinen Nachnamen geändert habe. Ich habe geheiratet und einige Rubriken im Fragebogen nach der Klassenherkunft etc. ignoriert habe. Das reichte. Damit habe ich mir selbst bestätigt, dass ich Talent für das Studium der Dramaturgie besitze, obwohl ich schon seit etlichen Jahren nichts gemeinsam mit dem Theater hatte. Es handelte sich um ein Distanzstudium, es war überhaupt nichts anspruchsvoll, was ich heute kritisieren würde, aber es bat mir Begegnungen mit einigen Persönlichkeiten, die bis heute meine Mentoren geblieben sind. Es waren namentlich die Professoren Jan Císař und Jaroslav Vostrý. Die haben für mich das Geheimnis der Dramaturgie entdeckt und im Falle von Jaroslav Vostrý auch das Geheimnis der kreativen Schaffensprozesses. Und was ich hinzufügen muss, sie gaben mir die Empfehlung in das Westböhmische Theater in Eger, wo ich meine erste Anstellung angetreten habe.
Wie sah es damals in den Gegenden zwischen Tachau und Eger aus?
Velký kus země zabíralo nepřístupné pohraniční pásmo. Na Chebsku je to pásmo uší, na Tachovsku zabírá mnoho kilometrů. Města byla zašlá, poznamenaná vysídlením a krajina zase byla poznamenaná zemědělstvím a jeho novými objekty, na které byl stát hrdý a které dodnes vlastně jsou v likvidaci. Různé velkokapacitní kravíny a silážní věže a podobně. Byla to nicméně krásná, zdravá krajina s lesy a rybníky, ovšem taky se spustlými obcemi a zborcenými kostely. A v každém městečku byla kasárna. Dnes to na pohled vypadá mnohem lépe než tenkrát. I když logistická centra podél dálnice na mě působí děsivě a způsobují v kraji lecos negativního. Ovšem proti 60. letům upadl společenský život. Lidé toho mnohem méně dělají společně. Mimo jiné také proto, že jich veliké procento pracuje v Německu a prostě nemají čas.
Ein großes Stück in Land nahm das unzugängliche Grenzgebiet, Sperrgebiet ein. Verwahrloste Städte, durch die Aussiedlung gekennzeichnet, eine Ansammlung ansehnlicher und unansehnlicher Häuser, die Landschaft durch die Landwirtschaft und ihre neuen Becken gekennzeichnet, auch welcher der Staatsstolz war. Es war eine herrliche, gesunde Natur mit Wäldern und Deichen, mit vernachlässigten Orten und angestürzten Kirchen. In jeder Kleinstadt stand eine Kaserne. Heute sieht es viel besser aus als damals, obwohl die Lagerhäuser und Logistikzentren an den Autobahnen wirken abschreckend und für mich und bewirken etwas Negatives in mir. Gegenüber den 60er Jahren ist jedoch ein Verfall des Gesellschaftslebens zu verzeichnen. Die Menschen üben nur sehr wenige Aktivitäten gemeinsam aus. Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.